Liebe Gäste und Freunde von fern und nah, liebe Schwestern und Brüder, liebe ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Umweltbildung und Jugendarbeit im Nehemiahof. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Er kam in diese Welt, um als guter Hirte zu retten, was verloren ist. Wir glauben, dass er wiederkommen wird, als Bräutigam seiner weltweiten Gemeinde. Amen. Auf unserer Gnadenthaler Homepage wurde als Thema der heutigen Predigt ein Diskurs über Klugheit und Torheit in Aussicht gestellt. Mein hier anwesender Sohn hat wegen meiner angegriffenen Stimmbänder den Vorschlag gemacht, ausnahmsweise mal eine Kurzpredigt zu halten. Mal sehen, wie ich mit dieser doppelten Spannung zurechtkomme. Wir Christen sind es ja gewohnt, mit Begriffen umzugehen, die andere Menschen entweder nicht mehr kennen oder einfach wegen Überalterung des Wortes nicht mehr benutzen. Keiner meiner Betriebsratskollegen würde zum Beispiel den Umgang der Geschäftsführung mit dem Personal als töricht bezeichnen. Wir kennen das Wort Torheit vor allem aus dem Korintherbrief, denn das Wort vom Kreuz ist für die, die verloren gehen, eine Torheit. Oder hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Das Adjektiv töricht habe ich zuletzt aus dem Mund von Bundeskanzler Kohl gehört, der für die Vorschläge der Opposition mal nur die Bemerkung, das ist doch töricht, übrig hatte. Gleichwohl kommt dieses Wort töricht nun dreimal im Text vor und das, obwohl der Text 2016 revidiert worden ist. Wir werden uns also mit dieser Wortbedeutung tatsächlich befassen müssen. Mit dem Gegensatzwort Klugheit sind wir ein bisschen besser dran, obwohl die Grenzen zwischen den angeblichen Synonymen fließend sind. Wo läuft denn die Grenze zwischen klug und schlau und intelligent und weise? Einer meiner Lieblingstexte ist der Psalm 90. Das ist ein Klagepsalm, der die Vergänglichkeit des Menschen mit vielen eindrücklichen Bildern beschreibt und deshalb in eine zentrale Bitte an Gott mündet: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das war sogar mal ein Motto eines Kirchentages, auf dass wir klug werden. Was ist das für eine Klugheit, die uns zuwachsen kann, wenn wir uns darüber klar sind, dass wir wie Gras sind, das am Morgen noch blüht und sprost und am Abend welkt und verdorrt? Mir hilft dieses Wissen zur Dankbarkeit für mein Leben, zum Annehmen meiner eigenen Vergänglichkeit und meiner Schwächen, hilft mir nachsichtiger gegen andere, vorsichtiger bei Urteilen über andere zu sein, großzügiger im Übersehen kleiner Bosheiten, die mir schaden könnten. Klug in diesem Sinn kann auch eine alte Rentnerin sein, die nur 8 Schuljahre hinter sich hat, aber nicht unbedingt ein brillanter Professor. Der Psalm 90 redet auch nicht vom Klugsein, sondern vom Klugwerden. Mit einer gewissen Intelligenz kann man geboren werden, Klugheit aber will erworben sein, erlernt, erarbeitet. Aber nun lassen Sie uns endlich zu unserem Text, der Parabel von den törichten und klugen Brautjungfern gehen. Diese Parabel ist ziemlich einfach aufgebaut, aber wir müssen uns immer vor Augen halten, dass sie nicht im letzten Sommer in Gnadenthal spielt, sondern im Orient mit teilweise völlig anderen Verhaltensmustern und Gebräuchen. Vereinfacht gesagt, das Gleichnis hat auf den ersten Blick mit unserer Lebenswirklichkeit nicht viel zu tun. Wir müssen uns also vorstellen, dass da 10 ziemlich junge, aber heiratsfähige und sehr vermutlich auch heiratswillige junge Frauen zu einer Hochzeit eingeladen sind. Sie sollen den Bräutigam begleiten, wahrscheinlich auf seinem Weg vom Haus der Brauteltern in das Haus des neuen Paares. Interessant war beim Hören, die Braut wird gar nicht erwähnt. Aber egal, weil sich so eine Prozession bis in die Nacht ziehen kann, haben diese Frauen Fackeln dabei, im Text hieß es Lampen, die mit Öl gespeist werden. 5 von ihnen haben zusätzlich noch eine Ölreserve dabei für den Fall, dass der Bräutigam sich verspätet. Und das tut er. Offenbar rücksichtslos, über ein entschuldbares Maß hinaus, sodass alle 10 Mädchen über das Warten einschlafen. Kleiner Nebenbefund zum Nachdenken: Keine der sogenannten Klugen kommt bei diesem stundenlangen Warten auf die Idee, die weniger Klugen zu fragen, ob sie auch eine Reserve bei sich haben. In dieser Phase des Wartens hätte ja wenigstens eine der angeblich Törichten ja noch Öl einkaufen können. Die Klugen wie die Naiven denken offenbar nur an die Hochzeit und träumen von sich selbst. Geweckt werden alle 10 jungen Frauen, als der Bräutigam dann endlich kommt. Erst jetzt fällt es den Leichtsinnigen ein, die Vorsorglichen um etwas Öl zu bitten, und sie bekommen die Antwort: Dann reicht es nicht für uns und nicht für euch. Also gehen die Klugen mit dem Bräutigam zur Hochzeit. Die Törichten werden, als sie mit ihrem Öl mit deutlicher Verspätung vom Späti kommen, ausgerechnet vom Bräutigam abgewiesen. Mit der harten Bemerkung: Ich kenne euch nicht. Er kennt sie wohl, aber er will sie nicht kennen. Eine für mein Empfinden völlig unromantische, erschreckende, fast abschreckende Geschichte, kein Happy End. Ich schätze, dass ich mit meinen 62 Jahren schon 7-mal eine Predigt über diesen Text gehört habe. Und soweit ich mich erinnern kann, wurden meine Schwierigkeiten, diese Geschichte irgendwie mit meinem Leben oder dem Leben meiner Kinder in Verbindung zu bringen, immer dadurch gelöst, dass man das Öl für die Fackeln als Bild für den Glauben oder gar für den Heiligen Geist versteht. Der einen Gruppe ging der Glaube, den sie immerhin lange Zeit hatte, aus, der anderen nicht. Darum hat der Bräutigam, und das ist der wiederkehrende Christus, die einen mit zur Hochzeit genommen, die anderen schroff abgewiesen. Doch bevor ich hier zur Interpretation komme, bleiben wir noch beim Text. Sowohl bei Luther als auch bei der eben gehörten Einheitsübersetzung beginnt der Text mit dem Wörtchen dann. Dieses Wort dann scheint sich auf etwas zu beziehen, was vorher geschehen ist, was im vorangegangenen Text steht. Die uns bekannte Kapiteleinteilung ist ja erst sehr viel später eingeführt worden. Nach diesem dann kommt ein Satz wie eine Überschrift über die ganze Parabel. Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen. Und anschließend kommt nur, was diese 10 Mädchen tun, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Wird hier das Himmelreich offenbar mit einer Hochzeit verglichen? Das könnte einleuchten. Was diese 10 Brautjungfern mit dem Himmelreich zu tun haben, um dessen Kommen wir immer wieder im Vater unser beten, wissen wir nicht. Geht es um den Zugang zu diesem Reich? Verglichen mit den wunderbaren Geschichten und Gleichnissen, die Jesus uns erzählt hat, müssen wir uns hier erst ein bisschen mühsam zurechtfinden. Also es wird eine Hochzeit erwähnt, aber keine Braut. Die jungen Frauen warten auf den Bräutigam, aber wir wissen nicht wo. Nach jüdischer Sitte wird die Braut aus ihrem Elternhaus vom Bräutigam abgeholt und in sein Haus geführt, in das Haus des neuen Paares, wo auch die Hochzeitsnacht verbracht wird. Vermutlich haben die 10 Mädchen also vor dem Haus der Braut gewartet und 5 davon haben dann das Paar zum Haus des Bräutigams begleitet. Der Text lässt offen, wo die Mädchen gewartet und wo sie alle 10 gleichzeitig geschlafen haben. Offenbar ist es dem Erzähler nicht so wichtig. Worauf es ihm ankommt, ist die Moral von der Geschichte. Und die kommt sofort, ehe wir wissen, wie sie begründet ist, schon im 2. Satz. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Dieses Gleichnis wirkt, wie schon angedeutet, seit frühester Jugend merkwürdig auf mich. Ist das typisch Jesus? Jesus, der hier in den Aufzeichnungen des Evangelisten Matthäus spricht, ist sonst bei seinen großen Gleichnissen ganz anders verfahren. Er hat wunderbar konkret aus dem Leben von Weinbauern, Händlern und Zöllnern erzählt, vom verlorenen Sohn, den sein Vater trotz allem immer noch geliebt hat und dessen jammervolle Heimkehr er feiern ließ. Vom barmherzigen Samariter, der genauso geholfen hat, wie es nötig und richtig war. Die Moral der jeweiligen Geschichte zu erkennen, hat Jesus meist seinen Zuhörern überlassen. Und hier soll er schon ein Urteil über ein paar aufgeregte, vielleicht auch ein bisschen überdrehte Mädchen gefällt haben, ehe er erzählt, warum. Manch ein Theologe würde das vielleicht als unjesuanisch bezeichnen. Jesus hat durchaus gewusst, dass wer mit der Moral von der Geschichte anfängt, die ganze Spannung wegnimmt. Bleibt ja nur noch zu erfahren, wie die Klugen belohnt und die Törichten bestraft werden. Aber gerade weil hier das Urteil schon vor der Erzählung kommt, regt sich in mir die Frage, worin besteht denn nun die Klugheit der einen und die Torheit der anderen? Alle 10 haben sich auf die Hochzeit gefreut, so wie das bei uns auch immer ist. Alle 10 wollten wahrscheinlich wissen, was die Braut für ein Kleid trägt, wie der Bräutigam die Haare gegelt hat, ob er mit oder ohne Sonnenbrille kommt, ist er doch ein ziemlich attraktiver, sympathischer Mann, dieser Bräutigam. Alle 10 sind aufgeregt, haben sicher auch viel gelacht, auch gehofft, neue Bekanntschaften zu machen, eventuell sogar später den Brautstrauß zu fangen. Und niemand hätte ihnen all dies übel nehmen können. Der einzige Unterschied bestand darin, dass für die einen für alle denkbaren Fälle vorgesorgt hatten, die anderen nicht. Sie hatten vielleicht gehofft, schon aus Rücksicht auf die Braut müsse der Bräutigam pünktlich sein, aber vielleicht ist das zu modern gedacht. Die 5 Klugen sind die 5 Tüchtigen, Verlässlichen. Aber reicht das aus dafür, dass die einen angenommen, die anderen verstoßen werden? Zumal es um noch sehr junge Frauen geht, die zu einer Hochzeit geladen sind und die alles Mögliche bewegt, denen alles Mögliche vorschwebt, nur nicht ein Bräutigam, der sie und auch die Braut stundenlang warten lässt. Sicher, die Vorsorglichen bekamen das Recht, die Sorglosen kamen zu spät und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wenn ich die Parabel von den 10 Mädchen nehme, wie sie ist, nichts hinzufüge und nichts streiche, dann kann ich einen bedeutenden intellektuellen oder gar moralischen Unterschied zwischen den Klugen und Törichten nicht erkennen. Und wenn wir uns da an das erinnern, was das Neue Testament sonst über Jesus berichtet, er hat viel Schlimmeres vergeben als das, was die 5 schusseligen Brautjungfern verbrochen haben. Mir fallen Worte Jesu ein, in denen er die Vögel unter dem Himmel preist. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Oder den erstaunlichen Rat, sorgt nicht für morgen. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen, es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage hat. Das ist ein Plädoyer für das, was wir ein gelassenes, entspanntes Gottvertrauen nennen könnten. Und lässt sich eine kindliche, noch nicht ganz bewusste Form des Gottvertrauens nicht auch bei den 5 Ausgesperrten vermuten? Was mich dabei besonders irritiert, ist der Umstand, dass wenn Jesus selbst diese Geschichte erzählt haben sollte, er am Ende von sich selbst spricht. Denn darin stimmen alle Ausleger überein, der Bräutigam steht für den wiederkehrenden Christus. Der irdische Jesus beschreibt also den wiederkehrenden Christus und der historische Jesus tut hier so, dass er ihn zum gnadenlosen Richter macht über 5 junge Frauen, die sich ebenso verhalten haben, wie aufgeregte, erwartungsvolle, ein bisschen überdrehte Mädchen sich eben manchmal verhalten. Wenn ich am Stil der Erzählung ablese, dass Jesus so sonst nie geredet hat, dann zeigt der erbarmungslose Schluss einen Christus, der auch in seinem Handeln wenig zu tun hat mit dem Jesus, der die Ehebrecherin vor den Steinen ihrer Peiniger rettet. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ausgerechnet dieser Jesus kündigt den erbarmungslosen Christus an. Worin besteht nun die Klugheit der klugen Mädchen? Sie besteht scheinbar einzig darin, dass sie für alle Fälle vorgesorgt haben. Sie wussten genauso wenig wie die Törichten, dass der Bräutigam sich verspäten würde, aber sie konnten es auch nicht ausschließen. Also haben sie eine Ölreserve mitgenommen. So wie man heute sicherheitshalber immer eine Powerbank in der Tasche hat für das Handy oder die Kamera. Das ist weitblickend, umsichtig, vorsorglich, lebenstüchtig, vielleicht gewissenhaft und meinetwegen klug. Aber es war eine ganz andere Klugheit als die, welche der Psalmist meint. Es war eine Klugheit, die im Alltag erfolgreich macht. So wie die klugen Mädchen kommt man im Leben weiter. Vielleicht staunen Sie seit einigen Minuten schon, wie kritisch ich mit diesem Bibeltext umgehe. Aber nachdem mich meine Gedanken zu dem Schluss gebracht hatten, diese Parabel könnte so nicht von Jesus selbst stammen, habe ich in der theologischen Literatur nachgesehen und dabei festgestellt, dass eine eindrucksvolle Gruppe bedeutender Theologen zu demselben Schluss gekommen ist. Was ich als Nicht-Theologe getan habe, war einfach nur, meine Vorstellung von Jesus, mein inneres Jesusbild zu verteidigen. Der Jesus, der mich zum Mitglied meiner Kirche und dieser Bruderschaft hier gemacht hat, kann nicht so geredet und gehandelt haben. In Form und Inhalt widerspricht diese Parabel meinem Bild des Jesus von Nazareth, der auszog, das Reich seines väterlichen Gottes zu verkünden, der uns das Vaterunser gelehrt hat und wohl schon früh wusste, dass er für seine Gesinnung mit dem Leben bezahlen musste. Ich habe vorhin auf das Wörtchen dann hingewiesen, mit dem unser Text beginnt. Wir werden jetzt sehen, wie wichtig es ist und wie unsere Parabel noch einen Sinn bekommt, wenn wir es ernst nehmen. Der Evangelist Matthäus kommt aus einer judenchristlichen Gemeinde. Diese aus dem Judentum kommenden Gemeinden hatten nicht nur die Verfolgung durch die römischen Behörden durchzustehen, sie wurden auch von den meisten Juden als Abtrünnige behandelt. Das Matthäus-Evangelium ist nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer, also nach dem Jahr 70, verfasst worden. Matthäus wusste vom Ende des Tempels, der für die Juden das wichtigste Zeichen der nationalen Identität war. Für ihn waren die Ruinen des Tempels Vorboten der Endzeit. Das ganze Kapitel vor unserem Predigttext hat nur 2 Themen: die Bedrängnis durch die Christenverfolgung und die Hoffnung auf deren definitives Ende durch das Wiederkommen Christi. Die frühen Christen waren so etwas wie Freiwild. Man konnte sie im Zirkus den wilden Bestien zum Fraß vorwerfen, und viele zogen diesen schauerlichen Tod einer Verleugnung ihres Glaubens vor. Das war die Wirklichkeit der christlichen Gemeinden gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Was sie durchhalten ließ, was ihnen Kraft gab, war die Hoffnung auf das Wiederkommen Christi. Was da mit umwerfenden Bildern angekündigt wird, ist so etwas wie die totale Revolution. Wer vorher die Auserwählten Gottes bedrängt und gejagt und getötet hat, wird nun wehklagen, wenn der Menschensohn kommt. Und die Engel des Herrn werden die sammeln, die in Bedrängnis treu geblieben sind. Wer eine solche Hoffnung hat, dem fließen Kräfte zu, die alle Not überwinden. Aber es blieb immer die Frage, wann dies geschehen würde. Diese Frage trieb die Christen um. Im vorangegangenen Text wird die Gemeinde ermahnt: Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Darauf also bezieht sich das Wort dann. Dann, wenn alle jeden Augenblick die Wiederkunft Christi erwarten müssen und damit das Ende aller Verfolgung kommt und der endgültige Sieg der Verfolgten. Es ist völlig klar, dass die Urgemeinde Gründe dafür hatte, das Wiederkommen Christi zu erwarten, und zwar noch in ihrer Generation und doch auch ohne den Zeitpunkt zu kennen. Sicher ist auch, dass die geplagten, verstoßenen Christengemeinden zur Zeit des Matthäus in der Wiederkunft des Menschensohnes ihre einzige Chance sahen. Diese Gemeinden lebten von der Hoffnung, dass der wiederkommende Christus sie erretten, aufrichten, rechtfertigen, mitnehmen, erhöhen werde. Sie fieberten dem Tag und der Stunde entgegen, die sie nicht kannten und die einfach nicht kommen wollte, bis heute. Dass da Wachsamkeit angesagt war, und zwar immer, leuchtet unmittelbar ein. Denn der Herr konnte ja gerade dann kommen, wenn nichts darauf hindeutete. Matthäus war nicht der Einzige, der die Wachsamkeit predigte, und zu seiner Predigt gehört die Geschichte von den 10 Brautjungfern. Nicht alles, was ich daran nicht ganz stimmig fand, wird dadurch sinnvoll, aber das Vergehen der törichten Frauen bekommt ein ganz anderes Gewicht. Sie warten nicht auf irgendeinen Bräutigam, dessen Braut unsichtbar bleibt. Es ging um die letzte Hoffnung der frühen Christen, von der bekannt war, dass sie kommen werde, möglicherweise genau dann, wenn niemand sie erwartet. Da mussten die Wartenden wirklich auf alles vorbereitet sein. Und wer dies nicht begriff, war entweder naiv, leichtsinnig, unzuverlässig oder eben töricht. Es ging nicht um eine mehr oder weniger gelungene Hochzeitsfeier, sondern um die Fortexistenz der christlichen Gemeinde, für viele um Tod und Leben. Man mag darüber streiten, ob das Gleichnis dann wirklich passt, ob es nicht eher verharmlost, worum es in der frühen Gemeinde geht. Aber dass Matthäus wusste, warum die 5 schusseligen Mädchen so hart bestraft werden mussten, das müssen wir ihm zugestehen. Wo und wie Matthäus an die Geschichte von den 10 Brautjungfern kam, wissen wir nicht. Vielleicht hat Jesus in irgendeinem Zusammenhang wirklich einmal etwas Ähnliches erzählt. Jedenfalls, das, was wir in den ersten 13 Versen des 25. Kapitels bei Matthäus lesen, bezieht sich auf die Naherwartung des Wiederkommens Christi. Matthäus konnte die bei seinen Zuhörern voraussetzen. Aber was bedeutet sie für uns? Ende 2019. Wir singen gleich im Glaubensbekenntnis, was für Christen vor bald 2000 Jahren die Hoffnung schlechthin war. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber bewegt uns das jetzt und hier und heute? Was Matthäus da erzählt, war für ihn und seine Zuhörer zwar keine Beschreibung des Himmelreichs oder auch der gerechten Welt Gottes, wohl aber ein Bild für den Weg dahin, und zwar aus der äußersten Not. Er führte über die stete, ununterbrochene Wachsamkeit und dann über das Wiederkommen des Herrn. Dann, um dieses wichtige Wörtchen noch einmal zu zitieren, dann wird die Parabel von den 10 Mädchen zwar nicht so schön stimmig wie die großen Gleichnisse Jesu, aber es wird doch klar, was das Vergehen der 5 Törichten war. Sie haben, obwohl sie wie alle anderen wussten, dass der Herr jeden Augenblick kommen konnte und wohl genau dann kommen würde, wenn es niemand erwartet, trotzdem nicht vorgesorgt. Natürlich haben die Zeitgenossen des Matthäus diese Parabel ganz anders gehört als wir. Aber sie füllten die Parabel mit ihren Ängsten und ihren Hoffnungen. Und so hat sie Matthäus auch aufgeschrieben, dass wir anders an den Text herangehen, ist nicht nur unser Recht, sondern einfach unsere Aufgabe als Spätgeborene. Ganz sicher gibt dieser Text keinen Anlass, unser Jesusbild zu revidieren. Natürlich, wir hätten auch in die allegorische Auslegung ausweichen können, wenn mit dem Öl der Glaube oder der Heilige Geist gemeint sein sollte. Dann bliebe aber doch auch die Frage, ob wir denn unseren Glauben oder gar den Heiligen Geist ansparen, bevorraten können, sodass immer noch eine Reserve übrig ist. Hören wir nochmals auf den letzten Vers unseres Predigttextes. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Die Mahnung, wachsam zu sein, wachsam zu bleiben, gilt auch noch heute. Und ich wünsche mir und euch, dass sie eine Grunderfahrung, ein Grundmotiv unserer Zeiterfahrung wird. Haltet euch bereit. Eure Hüften sollen umgürtet sein und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen.